In Jakobus Kapitel 1 beginnt Jakobus seinen Brief, indem er sagt, in Vers 2, meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fallt und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll zu einem vollkommenen Werk führen, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel habt. Wir beginnen heute eine Predigtenserie über den Jakobusbrief. Und Jakobus beginnt seinen Brief, indem er darüber spricht, dass es möglich ist, inmitten von schwierigen Situationen Freude zu haben. Und dass es möglich ist, an den Herausforderungen in deinem Leben zu wachsen und zu reifen. Dass es möglich ist, eine geistliche Reife zu erlangen, bei der du die Haltung hast, egal was mir entgegenkommt. Egal, welche Herausforderung sich mir stellt, egal, ob ich krank werde, egal, ob ich wirtschaftliche Schwierigkeiten habe und vielleicht nicht sicher bin, wie ich mich oder meine Familie ernähren kann in der Zukunft, egal, ob ich eine Prüfung bestehe oder nicht, dass du eine geistliche Reife haben kannst, dass du an diesen Herausforderungen wächst und geistlich reifer wirst. In einer anderen Übersetzung heißt es an dieser Stelle, dass wir zur vollen geistlichen Reife kommen können und sollen. Das griechische Wort hier ist Telios, was eine Vollkommenheit beschreibt in einer nicht überzogenen Art und Weise. Der Titel der Predigtserie ist zur vollen geistlichen Reife für die jüngere Generation. Wenn dir das jetzt ein bisschen verstaubt zu klingen scheint, wir haben auch einen Untertitel. Hashtag ein voll krasser Typ werden. Und diese Predigtenserie wird sich über 3 Monate hinziehen. Sie wird von verschiedenen Predigern gestaltet werden. Wir haben uns untereinander abgestimmt. Zum Teil werden die Teens auch einen Gottesdienst gestalten. Waldo Kroha wird für 2 Wochen in Berlin sein und auch eine Predigt zu dieser Serie halten. Die SAM-Gruppe wird einen Gottesdienst über Weisheit gestalten, das Thema, was im Jakobusbrief hier thematisiert wird. In dieser Zeit wird auch Andy Fleming zu Besuch sein, jemand, der viele Gemeinden in Russland gegründet hat und bestimmt auch viel zu erzählen hat. Ihm haben wir dann extra Zeit gegeben, dass er nicht notwendigerweise Teil der Predigtenserie ist. Aber da kommen eine Reihe von sehr ansprechenden Predigten auf uns zu. Meine Aufgabe heute ist es, euch eine Einleitung dazu zu geben. Und wir werden uns vor allem damit beschäftigen, wer diesen Brief überhaupt geschrieben hat. Und warum wir ihm überhaupt zuhören sollten. Und auf der anderen Seite werde ich euch einen kurzen Überblick zum Schluss geben. Und da fällt mir gerade auf, dass ich noch eine kleine technische Änderung vornehmen muss. Okay, jetzt kann ich ganz entspannt weitermachen hier. Der Jakobusbrief beginnt mit, damit er sich Jakobus selbst kurz vorstellt als Autor des Briefes hier, in Kapitel 1, Vers 1 heißt es, Jakobus, ein Knecht Gottes und des Herrn Jesus Christus an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Seid gegrüßt. Wer war Jakobus? Nun, Jakobus leitet hier seinen Brief ein und stellt sich vor als Jakobus, ein Knecht Gottes, ein Diener Gottes und des Herrn Jesus Christus. Paulus beginnt seine Briefe, indem er sagt, Paulus und Timotheus schreiben zusammen hier einen Brief an die Gemeinde in Galatien, die Gemeinden in Galatien oder die Gemeinde in Ephesus oder an eine bestimmte Person. Er sagt, er schreibt an die 12 Stämme in der Zerstreuung. Das bedeutet 12 Stämme, damit ist das Volk Israel gemeint. In der Zerstreuung, das heißt, dass Israeliten, die sich verteilt haben über die ganze Welt, zum großen Teil aus Verfolgungen der ersten 20, 30 Jahre der frühen Christenheit. Und er schreibt an sie, aber nicht an eine spezifische Gemeinde, sondern eigentlich im größeren Sinne an das ganze Volk Gottes, an alle Gemeinden. Und es scheint nicht nötig zu sein, dass Jakobus sich mehr vorstellt hier als das, was er tut. Daraus kann man 2 Schlüsse ziehen. Entweder er wollte sich selber nicht so in den Vordergrund rücken, oder er war einfach so bekannt, dass alle sofort wussten, wenn von Jakobus die Rede ist, dass Jakobus halt gemeint ist. Das ist, als wenn Micha Brück uns einen Brief schreibt und er sagt, Micha Brück aus München, ich schreibe euch jetzt einen Brief und an die Berliner Gemeinde über ein paar Sachen, von denen ich glaube, dass sie für euch wichtig sind. Und er stellt sich nur mit Micha vor. Trotzdem würden die meisten von uns wissen, es ist wahrscheinlich nicht Michael Klimke in München, der auch dort ist, oder wahrscheinlich auch nicht Michael Matitaishvili, der in München getauft wurde und dann nach in den Osten gezogen ist, um dort seine Gemeinde zu gründen, sondern dass es der Micha halt aus München ist. Oder wie der Jakobus, wie er sich hier vorstellt. Das ist umso wahrscheinlicher, weil andere Geschichtsschreiber auch einstimmig erklären, dass das ein bestimmter Jakobus gewesen ist. Im Neuen Testament kommen 4 verschiedene Jakobusse vor. Das ist einmal Jakobus, der Sohn des Alphaeus. Einer der 12 Apostel, der 12 ersten Jünger von Jesus, die er besonders berufen hat. Der Bruder von Johannes, einer von den 3 engsten Buddies von Jesus. Jakobus, Petrus und Johannes. Die 3 haben ganz besonders viel Zeit mit Jesus verbracht. Dann gibt es den Jakobus, den Sohn des Zebedäus. Ein anderer Jünger von Jesus, der sonst nicht viel weiter vorkommt an vielen Stellen im Neuen Testament. Dann gibt es einen dritten Jakobus. Das ist Jakobus, der Vater des Judas, nicht des Verräters, sondern es gab 2 Judas dort bei den Jüngern und die haben sich dann meistens über die Väter unterschieden. Ich bin der Vater von dem, ich bin der Judas, der Vater des Jakobus. Auch der wird nicht weiter erwähnt. Und dann gibt es einen vierten Jakobus. Und den finden wir in Markus Kapitel 3. Da kommen wir gleich drauf zurück. Markus Kapitel 6, lass uns da anfangen. Da wird er nämlich namentlich erwähnt. So, Jesus fängt an, öffentlich zu predigen. Und hier in Kapitel 1 heißt es, und Jesus, in Kapitel 6, Vers 1, und er ging von dort weg, Jesus, und kam in seine Vaterstadt. Und seine Jünger folgten ihm nach. Und als der Sabbat kam, fing er an zu lehren in der Synagoge. Und viele, die zuhörten, verwunderten sich und sprachen, woher hat er das? Und was ist das für eine Weisheit, die ihm gegeben ist? Und solche Taten geschehen durch seine Hände. Ist das nicht der Zimmermann, Marias Sohn und der Bruder des Jakobus? Und Joses und Judas und Simon, sind das nicht auch seine Schwestern hier bei uns? Und sie ärgerten sich an ihm. Jesus aber sprach zu ihnen, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und bei seinen Verwandten in seinem eigenen Hause. So, Jesus fängt ja an, öffentlich zu wirken. Er predigt in seiner Heimatstadt und die Leute verwundern sich und fragen sich, wer ist dieser Typ? Woher hat er solche Weisheit? Den kennen wir doch eigentlich. Der ist doch hier bei uns aufgewachsen. Das ist doch der Sohn von Maria. Und die Brüder kennen wir ja auch alle. Jakobus, Joses, Judas, Simon. Und es gibt 3 verschiedene Geschichtsschreiber, die sich unter anderem mit der Frage beschäftigt haben, wer Jakobus ist. Aus dem 1. Jahrhundert Flavius Josephus. Und er beschreibt, dass der Verfasser des Jakobusbriefes Jakobus der Sohn, der Bruder von Jesus gewesen ist. Und Hegesippus im 1. Jahrhundert ist jemand, der jetzt nicht diese Apostel persönlich kannte, aber 20 Jahre umhergereist ist, um sich damit zu beschäftigen, was sind denn die wahren Wurzeln des Christentums und kann ich noch irgendwelche Leute finden, die zumindest die Leute kannten, die Jesus persönlich kannten. Und auch er kommt zu dem Schluss, dass der Jakobusbrief von dem Bruder von Jesus geschrieben wurde und ebenso Eusebius im 2. Jahrhundert beschreibt das so. Jetzt gibt es in der Theologie dann immer wieder Profis, die das natürlich in Frage stellen. Die Grundlage der Universität ist zweifeln und Fragen stellen. Und ich habe 5 Semester evangelische Theologie studiert in München und habe mich dort auch mit der historisch-kritischen Theologie beschäftigt, so wie sie in Deutschland betrieben wird. Und da wird durchaus in Frage gestellt, ist dieser Brief wirklich von Jakobus geschrieben? Wenn du dich näher damit beschäftigen willst, also kannst du mal ein Buch lesen von Eta Linnemann, eine Schülerin von Rudolf Bultmann, einem großen historisch-kritischen Theologen, die sich ganz distanziert hat, nachdem sie bei ihm gelernt hat, von dieser Denkweise. Weil sie sagt im Wesentlichen, deutsche Theologie funktioniert folgendermaßen. Um einen Magister zu bekommen, musst du aufschreiben, was jemand anders schon mal geschrieben hat, das irgendwie neu zusammenfassen. Um einen Doktortitel zu bekommen, musst du etwas Neues erforschen, was noch keiner vor dir gemacht hat. Um Professor zu werden, musst du etwas behaupten und beweisen, was noch nie jemand vor dir behauptet und bewiesen hat. Und das Ergebnis ist, dass man sehr kreativ wird und immer wieder neue Dinge erforscht. Erforschen ist eine tolle Sache. Aber sie sagt, im Wesentlichen erfinden wir immer wieder neue Dinge. Markus war das erste Evangelium, wird häufig behauptet. Jemand anders muss dann was drüber schreiben, dass Matthäus das erste Evangelium war. Jemand anders, dass Lukas das erste Evangelium war. Und weil es noch kein anderer getan hat, versucht jemand anders zu beweisen, dass Johannes das erste Evangelium war. Und so gibt es dann einige, die darüber geschrieben haben, naja, möglicherweise war es doch nicht Jakobus, weil die gemeinen Strukturen, die hier vorausgesetzt werden, möglicherweise in den ersten 20, 30 Jahren noch nicht so etabliert gewesen sein könnten. Das war möglicherweise ein Pseudepigraph, jemand, der bloß den Namen Jakobus benutzt hat, um die Leute ein bisschen zu beeindrucken, dass sie ihm besser zuhören und so weiter. Das kann man glauben, wenn man will, aber man muss sich einfach damit beschäftigen, dass das von Leuten ausgedacht wird, die bestimmte Intentionen möglicherweise haben. Und ich bin nicht sicher, warum, wenn die Leute, die am nächsten dran gewesen sind, gesagt haben, dass das der Bruder von Jesus gewesen ist, wir das unbedingt bezweifeln müssen. Insofern wollen wir für unsere Predigtenserie erstmal davon ausgehen, dass das tatsächlich der Bruder von Jesus war. Jetzt versucht ihr mal vorzustellen, wie es gewesen sein muss, als Bruder von Jesus aufzuwachsen. Also Jesus war der älteste Sohn und dann bist du der Jakobus, wird als erstes genannt, wahrscheinlich war er der zweitälteste Sohn. Vielleicht ein Jahr jünger, die haben ja, also Marie hat offensichtlich mindestens 7 Kinder gehabt. 4 Brüder von Jesus, Jesus und Schwestern heißt es, also mindestens 2. Sie war ab Mitte der Teenagerzeit der Kinder möglicherweise alleinerziehend. Josef taucht irgendwann nicht mehr auf, ist vermutlich verstorben. Und sie war eine alleinerziehende Mutter mit einer Horde von mindestens 7 Kindern. Und jetzt bist du der Bruder von Jesus, dem Ältesten. Und der war sündlos. Und du bist der nicht so ganz sündlose Bruder. Vielleicht war das ein bisschen so eine Familiendynamik wie bei Josef im Alten Testament, so der Liebling vom Papa, und die anderen haben sich immer drüber geärgert. Auf jeden Fall hast du Jesus miterlebt, wie er in der Nase gebohrt hat. Das war wahrscheinlich keine Sünde. Oder wie er, die haben dann wahrscheinlich alle in einem Raum nachts geschlafen, wie Jesus geschnarcht hat. Und du hast aber auch miterlebt, wie sie, die ganze Familie, die offensichtlich auch hingegebene Juden waren, dann gepilgert sind nach Jerusalem. Und wie die ganze Truppe zurück war und die Kinder gespielt haben und der Pilgergruppe auf dem Weg zurück nach Bethlehem oder in die Heimat, wo sie herkamen. Und die Eltern plötzlich in Panik geraten sind. Wo ist Jesus? Wo ist er? Und dann auf die Suche nach ihm gegangen sind und dann nach Jerusalem gegangen sind und ganz verstört zurückkamen. Und du hast vielleicht gehört, wie sie mit den Nachbarn darüber gesprochen haben, dass Jesus mit 12 Jahren damals im Tempel gefunden wurde und dass er dort mit den Schriftgelehrten diskutiert hat und dass sie da gesessen sind, ihm zugehört haben. Und Josef hat sich gefragt, hä, ich bin Zimmermann, wo hat er das her? Maria, ich bin Hausfrau, wo hat er diese Dinge gelernt? Was ist denn los mit unserem Sohn? Sie waren beunruhigt. In Johannes Kapitel 2 ist beschrieben, wie Jesus das erste Wunder tut. Wir können kurz dann aufschlagen. Und sie sind auf dieser Hochzeit und Jesus verwandelt Wasser in Wein. Und in Kapitel 2, Vers 12 heißt es, danach zog Jesus hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter, seine Brüder und seine Jünger. Und sie blieben da wenige Tage dort. So, Jakobus war auch da dabei. Wie muss das gewesen sein, da wegzugehen und sagen, hä? Was ist denn da gerade passiert? Hat der echt Wasser in Wein verwandelt? Unser Bruder, wirklich? Dann geht es weiter in wenn du guckst in Johannes Kapitel 7 zum Beispiel, da streiten sich Jesus und seine Brüder und sie diskutieren mit ihm und stellen in Frage, was er da macht und ob er nicht ein bisschen eingebildet ist, weil er hat ja da zum Beispiel in Markus Kapitel 6 haben wir gesagt, ein Prophet gilt nirgends weniger als ein Vaterland. Ich habe gesagt, Jesus, Prophet, ganz echt? Du bist so ein Typ wie Moses oder wie Elia? Bist du echt ein Prophet? Er sagt, ja. Also ihr seht es ja, ein Prophet gilt nirgends weniger als in seinem Vaterland und unter den Seinen. Und die waren so etwas befremdet von seinem Auftreten. In Johannes Kapitel 7 ist es dann so, dass sie mit Jesus diskutieren und darüber sprechen, also ob er denn wirklich so jetzt das ist, was er behauptet zu sein. Und da geben sie ihm eine Empfehlung, so ein bisschen zynisch: Geh doch mal nach Judäa. Geh doch mal dahin und erzähl denen allen, dass du der gesandte Messias bist. Mal schauen, was dann passiert. Und siehe da, ab dann fangen tatsächlich Leute an, Pläne zu schmieden, ihn zu töten, als er den Rat seiner Brüder befolgt und dorthin geht. Und vielleicht hat sich Jakobus später gefragt: Puh, was haben wir denn da aufgegleist? Was haben wir denn da angestellt? In Markus Kapitel 3 sehen wir wiederum Jesus und seine Familie in Aktion, hier Vers 20. Und Jesus ging in ein Haus. Und da kam abermals das Volk zusammen, sodass sie nicht einmal essen konnten. Und als das sie seinen hörten, machten sie sich auf und wollten ihn ergreifen. Denn sie sprachen: Er ist von Sinnen. So, Maria kriegt es mit, der Sohnemann kommt noch nicht mal zum Essen, ist besorgt. Sagt: Ey, komm mal nach Hause zum Essen. Ja, wir essen als Familie heute Abend zusammen. Und Jesus sagt so: Ah, ich bin beschäftigt, sorry. Und dann gehen sie hin, was macht er da? Und er lehrt und er ist hin und her. Mama ist ganz besorgt und sagt zu den Seinen, das waren dann wohl die Brüder: Jakobus, geh mal rein, hol den mal raus da. Der hat irgendwie ein bisschen was am Sträußchen hier. Wir kochen dir mal einen Kamillentee zu Hause und dann wird er sich vielleicht ein bisschen beruhigen, ein bisschen runterkommen von seinen Wahnvorstellungen hier. Aber irgendwie müssen wir unseren Sohnemann hier in den Griff bekommen. Das Ganze eskaliert weiter, Vers 31. Und es kamen seine Mutter und seine Brüder und standen draußen, schickten zu ihm und ließen ihn rufen. Und das Volk saß um ihn. Und sie sprachen zu ihm: Siehe, deine Mutter und deine Brüder und deine Schwestern draußen fragen nach dir. Und er antwortete ihnen und sprach: Wer ist meine Mutter und meine Brüder? Und er sah ringsum auf die, die in ihrem Kreise saßen, und sprach: Siehe, das ist meine Mutter und das sind meine Brüder. Denn wer Gottes Willen tut, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Oh, das muss wehgetan haben. Du bist besorgt um deinen Sohn. Die Brüder sind da, um irgendwie zu helfen. Und dann lässt er ihnen ausrichten: Ich habe Brüder, ich habe Schwestern und ich habe eine Mutter. Und das sind diejenigen, die Gottes Willen tun. Meinend: Ich glaube, ihr tut es nicht. Puh, das muss wehgetan haben, sowas zu hören von deinem Sohnemann, dem du die Windeln gewechselt hast und den du großgezogen hast. Und das als Bruder zu hören, wie Jakobus das sich anhören musste von Jesus. So, Jakobus war nicht jemand, der von Anfang an hinter der Idee stand, dass Jesus tatsächlich der Messias war. Er war mitten involviert, ihn irgendwie da immer wieder rauszuholen und war sehr besorgt um seinen Bruder. Wie muss es gewesen sein? Josef, der Vater, stirbt und der älteste Sohn hat die Verantwortung, sich um die Familie zu kümmern. Und dann zieht er los, lebt wie ein Obdachloser mit einer Truppe von Leuten, die so ein bisschen durchfüttern. Ich weiß nicht, ob er tatsächlich die Finanzen aufgebracht hat, um für die anderen Geschwister zu sorgen. Und plötzlich waren die anderen Brüder am Ball und mussten sich darum kümmern. Ich weiß nicht genau, was das mit ihrer Beziehung gemacht hat. Aber dann passiert etwas Interessantes in Apostelgeschichte Kapitel 1. Wenn er mal dann aufschlagt. Sie sehen zu, wie Jesus gekreuzigt wird. Maria war persönlich dabei. Es ist nicht auszuschließen, dass auch seine Brüder und Schwestern das mitbekommen und gesehen haben. Es passiert das, was sie befürchtet haben. Die Juden wiegeln auf gegen ihn. Die Römer nehmen den Ball auf und kreuzigen ihn. Und Jakobus hat gesehen, möglicherweise persönlich oder aus Erzählungen, wie sein Bruder hingerichtet wurde. Aber dann in Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 12, heißt es: Da kehrten sie nach Jerusalem zurück. Wir sind jetzt hier nach dem Tod Jesu. Von dem Berg, der Ölberg heißt und nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Und wer war alles da in diesem Obergemach, wo sie sich getroffen haben? Petrus, Johannes, Jakobus, der Jünger, Andreas, Philippus, Thomas, Bartholomäus, Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus, der zweite Jakobus, und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus, hier ist der dritte Jakobus genannt. Diese alle hielten einmütig fest am Gebet, samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und seinen Brüdern. Plötzlich ist Jakobus und seine Brüder, Maria, sind mit den Jüngern von Jesus zusammen, wo sie vorher versucht haben, ihn wegzuziehen von dort. Was ist da passiert mit dem Jakobus? 1. Korinther Kapitel 15. Vermutlich ist genau das mit ihm passiert, was auch Thomas passiert ist, der gezweifelt hat. Oder andere, die große Zweifel hatten, ob Jesus der tatsächlich der Messias ist. 1. Korinther Kapitel 15, Vers 3. Da schreibt Paulus über den Kern des christlichen Glaubens. 1. Korinther 15, Vers 3. Als erstes habe ich euch weitergegeben, was ich auch empfangen habe, dass Christus gestorben ist für unsere Sünden nach der Schrift und dass er begraben worden ist und dass er auferweckt wurde am dritten Tage nach der Schrift. Er sagt, es war prophezeit, dass Jesus für unsere Sünden sterben musste und genauso ist es passiert. Es war prophezeit, dass er begraben wird und dass er auferweckt wird am dritten Tag und das ist passiert. Und nicht nur das, danach ist er gesehen worden, Vers 5, von Kephas, Petrus, danach von den Zwölfen, die 12 Apostel. Danach ist er gesehen worden von mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten heute noch leben, einige aber sind entschlafen. Danach ist er gesehen worden von Jakobus. Danach von allen Aposteln. Er erwähnt extra, dass Jakobus, sein ältester Bruder, ihn auch gesehen hat, nach der Auferstehung. Und das hat dazu geführt, dass so wie die anderen Apostel, die Jesus nach ihrer Auferstehung gesehen haben, und viele andere Menschen, 500 Leute beschreibt er, die ihn gesehen haben, dass sie ihr Leben geändert haben. Und dass sie sich für etwas eingesetzt haben, was ihnen keinen persönlichen Nutzen bringt, was ihnen keinen persönlichen finanziellen Vorteil bringt, aber von dem sie wussten, dass es wahr ist, nämlich dass Jesus von den Toten auferstanden ist, dass sie die Gewissheit hatten, dass er tatsächlich der prophezeite Messias war, der für die Sünden der Menschen gestorben ist und sie die Überzeugung gewonnen haben, dass das etwas ist, was die ganze Welt wissen und hören muss. Und so auch Jakobus. Und Jakobus entwickelt sich weiter, er taucht weiter auf in der Apostelgeschichte. In Kapitel 12, machst du hast es Weltklasse gemacht, wie kurz dein Abendmahl war. Ich versuche dir nachzufolgen, diese Predigt auf ein vernünftiges Maß auch herunterzubekommen. Aber das sollten wir doch lesen hier. Apostelgeschichte Kapitel 12, Vers 1. Zu dieser Zeit legte der König Herodes Hand an einige von der Gemeinde, um sie zu misshandeln. Er tötete aber Jakobus, den Bruder des Johannes, mit dem Schwert. Das wird der erste Jakobus hier getötet mit dem Schwert von Herodes oder von seinen Soldaten. Aber das war der Bruder des Johannes. Dann wird Petrus gefangen gesetzt. Natürlich haben alle Panik. Was passiert hier mit Petrus? Wird er auch getötet werden? Und dann ist hier in der Nacht, kommt dieser Engel und sie werden aus dem Gefängnis befreit. Er geht unversehrt aus dem Gefängnis hinaus, geht dann zu einer Hausgemeinde, die sich dort getroffen hat und sie sind beeindruckt tatsächlich und Petrus zieht sofort weiter, aber er sagte noch in Vers 17, er aber winkte ihnen mit der Hand, dass sie schweigen sollten und erzählte ihnen, wie der Herr aus dem Gefängnis ihn geführt hatte und sprach, verkündet dies dem Jakobus und den Brüdern. Dann ging er hinaus und zog an einen anderen Ort. So hier taucht Jakobus auf das erste Mal in einer besonderen Rolle in der Gemeinde in Jerusalem. Als jemand, von dem Petrus dachte, es ist besonders wichtig, dass er das erfährt und auch die anderen Brüder. In Apostelgeschichte Kapitel 15 taucht er wieder auf. Großes Drama in der Gemeinde. Der christliche Glaube breitet sich aus nach Griechenland, zu den Heiden, zu den über Samarien, zu den Leuten, die die Juden für unrein hielten. Und einige haben sich nicht so ganz wohl gefühlt in Jerusalem. Was machen die da? Was für Leute bekehren die da? Warum halten die nicht das mosaische Gesetz? Wieso sind die nicht beschnitten? Wieso essen die Schweinefleisch? Was machen die denn da alles? Und es gibt große Diskussionen in den verschiedenen Gemeinden vor Ort. Und dann wird Paulus und Barnabas nach Jerusalem geschickt, um diese Themen irgendwie zu besprechen und zu klären. Und dort in Kapitel 15 ist beschrieben, wie sie erstmal dem Leitungsgremium der Gemeinde in Jerusalem berichten, was sie da eigentlich machen und warum sie es machen und wie sie das Ganze sehen. Dann steht Petrus auf und sagt, Leute, so und so sehe ich das. Und nachdem sie alle lange diskutiert haben, steht einer auf, der das Ganze zusammenfasst. Und das ist Jakobus. Und das könnt ihr dann selbst lesen, was er dort sagt. Aber letztendlich befriedet er am Ende diese wirklich schwierige Diskussion. Und er war inzwischen zu einer sehr anerkannten Persönlichkeit herangewachsen, der man sehr vertraute und sich seiner Führung anvertraute. In der Apostelgeschichte wird selten oder eigentlich nie gesagt, diese Person hat die Gemeinde in Ephesus geleitet oder so. Ja? Es war nicht so ein Personenkult da von der Bischof hier, der Bischof da. Erstens, weil es wahrscheinlich tatsächlich Leitungsteam, Ältestenräte waren, aber es werden immer wieder mal Persönlichkeiten erwähnt und die waren dann Leute, die doch auch besonders herausgestochen haben in den jeweiligen Gemeinden. Und zu so jemandem muss Jakobus geworden sein, nachdem er Jesus auferstanden gesehen hat und Verantwortung übernommen hat. Überleg dir mal, wie das für Maria gewesen sein muss. Was hat die als alleinerziehende Mutter für eine krasse Truppe da zu Hause gehabt? Erst der Messias persönlich. Dann der wird dann hingerichtet. Dann der Sohnemann. Und der nimmt Verantwortung an, inmitten von Verfolgungen und Herausforderungen. Und schreibt dann diesen Brief. Und sein anderer Bruder Jesus, der sich als Bruder von Jakobus erklärt, in der Einleitung seines Briefes, schreibt auch einen Brief. So, das ist eine Hammerfamilie, oder? So zwei Söhne, die Briefe fürs Neue Testament schreiben, ein Messias. Hat sich das viele Windeln wechseln und Sorgen aushalten doch gelohnt. Auf jeden Fall, Jakobus ist zu seiner Persönlichkeit herangereift. Er taucht auch in Apostelgeschichte 21 auf, nachdem Paulus wieder von einer Missionsreise zurückkommt. Und als erstes geht er direkt zu Jakobus, um ihm zu berichten, was er alles erlebt hat. In Galater Kapitel 1, Vers 15 beschreibt Paulus, dass er nach seinem eigenen Bekehrungsergebnis, also nach Arabien gegangen ist und danach nach Jerusalem gegangen ist und direkt gesprochen hat mit Petrus und Jakobus, des Herrn Bruder, sagt er ausdrücklich hier, dem Bruder von Jesus. Und in Kapitel 2, Vers 9 beschreibt er diese Situation aus Apostelgeschichte Kapitel 15 und sagt, wir haben uns dann besprochen mit Jakobus, der eine Säule genannt wurde in der Gemeinde in Jerusalem. Überleg mal, das ist kein Wort, was du leichtfertig verwendest, aber eine Säule ist einfach eine Säule. Das ist jemand, der viel tragen kann, wie so eine Säule in einem Gebäude, die viel auf den Schultern und Last tragen kann. Jemand, der einfach feststeht, den du nicht mal einfach so nach links und nach rechts schubst. So beschreibt Paulus Jakobus, den Bruder von Jesus. Dazu ist er geworden. Flavius Josephus, Eusebius und Hegesippus beschreiben ihn mit dem Zusatztitel Jakobus der Gerechte. Jemand, der als sehr rechtschaffen bekannt war, als sehr aufrichtig bekannt war. Sie beschreiben ihn als den mit den Kamelknien. Was soll das? Hast du schon mal Kamelknie gesehen? Das sind so ganz dicke, breite, relativ zerschundene Knie. Und sie beschreiben ihn so, um zu sagen, er war jemand, der immer auf den Knien war im Gebet, immer für die Gemeinde gebetet hat, inmitten von Verfolgungen auf den Knien Gott gesucht hat und deshalb so festgestanden ist. Das ist, wer Jakobus war. Und sie berichten auch alle drei, dass ungefähr um 62 nach Christus es einen erneuten Aufruhr gab und man irgendwie versucht hat, diese Sekte des Christentums, wie sie genannt wurde, irgendwie in den Griff zu bekommen. Und da gab es einen Tumult am Tempelberg, oben auf dem Tempel in Jerusalem. Und dann hat ein Mob ihn geschleift zur Ecke der Mauer und hat ihn dort heruntergeworfen, 15 Meter. Und obwohl er 15 Meter tief gefallen ist, war er immer noch nicht tot. Dann ist der Mob heruntergelaufen, hat ihn mit Stöcken zu Tode geprügelt und zu Tode gesteinigt, bis er endlich tot war. Er ist für seinen Glauben gestorben. Das ist der Jakobus, der den Jakobusbrief schreibt, den wir zusammen lesen werden in den nächsten 3 Monaten. Ich will euch ermutigen, wirklich euch darauf einzulassen, zu sagen, wow, also ich würde mir gerne anhören, was der zu sagen hat. Und ich gebe euch eine kurze Zusammenfassung und tatsächlich habe ich etwas gefunden, wo ich denke, das könnte ich mit Sicherheit nicht besser machen, das ganz toll in ein paar Minuten zusammengefasst ist, was inhaltlich auf uns zukommt im Jakobusbrief und in den nächsten 3 Monaten. Und das wollte ich zum Schluss mit euch zusammen hier angucken. Und das werden wir uns die nächsten 3 Monate anschauen. Lass uns zusammen beten, dass Gott sehr kräftig wirken wird durch diese Zeit. Vater, vielen Dank für dein Wort, Vater, was immer wieder erfrischend und neues, Vater. Ich bete, dass auch wenn wir den Jakobusbrief schon öfter mal für uns gelesen haben, Gott, dass wir in den nächsten 3 Monaten das ganz neu entdecken, Vater, dass wir persönlich angesprochen werden, Vater, dass wir mehr zu dieser Reife wirklich hingelangen, von der Jakobus spricht, Vater, dass wir mehr zu diesen ganz gesunden Christen werden, Vater, die trotz unserer Konflikte, die wir innerlich haben oder auch miteinander haben, wirklich uns in dem Lichte sehen, wie du uns siehst, Vater, und reifen und gesund werden, Vater. Ich bete, dass unsere Bibelkreise dadurch gestärkt werden, Gott, dass wir auch das immer in unseren Bibelkreisen vertiefen können, Gott, und dass wir wirklich mehr an Lebendigkeit gewinnen und dass du kräftig durch dein Wort wirken wirst. In Jesu Namen bete ich. Amen.